Die Radio Wissen. Update.
The fact is, this is about psychopathic terrorists that are trying to kill us. And we do have to realize that whether we like it or not, they have already declared war on us. There isn't a walk-on-by option.
Es gibt keine Hoffnung, dass der IS einfach wieder verschwindet. Großbritanniens Premierminister David Cameron hat im Parlament eindringlich für Luftschläge gegen die Terrormiliz geworben. Die, so Cameron wörtlich, psychopathischen Terroristen hätten den Krieg längst erklärt. Es gäbe gar keine Möglichkeit mehr, sich rauszuhalten. Noch stimmen die Abgeordneten ab, ob sich die Briten an den Luftangriffen beteiligen, doch eine Mehrheit dafür scheint sicher. Der weltweite Kampf gegen IS ist heute das Top-Thema im Update mit Matthias Wurms.
Update.
Rund 60 Staaten unterstützen inzwischen den Kampf gegen die islamistische Terrormiliz. Die USA, Frankreich und 5 arabische Länder fliegen Luftangriffe gegen IS-Stellungen im Irak. Heute hat auch die dänische Regierung zugesagt, sich mit 4 Kampfflugzeugen zu beteiligen. Und auch das belgische Parlament stimmt über Luftangriffe im Irak ab. Die USA bombardieren die Terroristen inzwischen auch in Syrien. Da will der britische Premier Cameron nicht mitziehen, denn dafür sieht er im Parlament in London keine Mehrheit. Für Angriffe im Irak aber gäbe es eine klare Legitimation, denn die irakische Regierung habe selbst um Hilfe gebeten. Cameron wählt deutliche Worte. Die IS-Milizen pervertierten ihre Religion, um sie für ihren Kampf zu nutzen. Das Ziel könne nur sein, IS zu zerstören, um den Irak und auch Syrien zu stabilisieren. Doch der Kampf werde lange dauern.
We would want to see a stable Iraq and over time a stable Syria too. We want to see ISIL degraded and then destroyed as a serious terrorist force. But let me be frank, we should not expect this to happen quickly. The hallmarks of this campaign will be patience and persistence, not shock and awe.
Geduld und Ausdauer also statt Schrecken und Ehrfurcht. Dass es gegen IS keinen schnellen Sieg geben wird, belegen auch die jüngsten Berichte aus dem syrischen Kurdengebiet. Dort, nahe der Grenze zur Türkei, rücken die IS-Kämpfer offenbar weiterhin auf die kurdische Grenzstadt Kobani vor. Ein kurdischer Augenzeuge berichtet, sie seien von der Grenze aus schon zu sehen.
Das da ist eine Stellung der IS-Kämpfer. Sie haben Panzer. Sie setzen schwere Waffen ein, um die kurdischen Verbände anzugreifen.
Doch nicht nur die militärischen Erfolge der IS-Milizen in Syrien und im Irak machen den westlichen Regierungen Sorgen. Heute nahmen spanische und marokkanische Polizisten in der spanischen Enklave Melilla 9 mutmaßliche Terroristen fest, die engen Kontakt zum IS gehabt haben sollen. Und der Antiterrorkoordinator der EU, Gil de Kerchove, schätzt, dass inzwischen 3000 Europäer für den IS kämpfen oder gekämpft haben. 1000 mehr als noch zu Beginn des Jahres. Sie könnten, so de Kerchoves Befürchtung, ihre europäischen Pässe nutzen, um unauffällig in ihre Heimatländer zurückzukehren und dort Anschläge zu verüben. Wer sich an Luftschlägen beteilige, müsse deshalb besonders vorsichtig sein.
I think the countries being part of this coalition will have to take some measures to protect their citizens and assess the risk indeed.
In Essen im Ruhrgebiet wurde heute ein 21-Jähriger festgenommen, der länger in Syrien war. Er hatte nach eigenen Angaben Kontakt zum IS und die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet. Jetzt wird hierzulande darüber diskutiert, wie Deutsche daran gehindert werden können, sich dem IS anzuschließen. Terrorverdächtigen kann zwar der Reisepass entzogen werden, nicht aber der Personalausweis. Und der reicht, um in die Türkei zu reisen und von dort nach Syrien zu gelangen. Der Vorschlag von Politikern von Union, SPD und Grünen lautet, Personalausweise mutmaßlicher Terrorkämpfer sollen markiert werden. Mit ihnen könnte man dann nicht mehr ausreisen. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger von der SPD etwa befürchtet, dass so eine Maßnahme zu willkürlich sein könnte.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Ein Personalausweis, der nicht mehr für Reisen ins Ausland taugt, das ist auch Thema im Netz. Faith Chan kommentiert bei tagesschau.de, da steht dann wohl der Willkür der Entscheidungsträger nun bald Tür und Tor offen, jemandem die Ausreise zu verweigern. Ich denke da nur an die Anzahl der deutschen Staatsbürger, die zum Beispiel türkische Wurzeln haben. Nutzer TimTom1896 schlägt bei Twitter vor, doch nicht nur Terrorverdächtige zu markieren, sondern zum Beispiel auch Ultras, Kiffer oder Hartz-IV-Empfänger. Manche Nutzer fühlen sich an Nazi-Verbrechen erinnert. Tizifone schreibt bei tagesschau.de, denkt auch mal jemand darüber nach, in welche Richtung wir uns hier bewegen? Sollten wir in Deutschland nicht ein wenig sensibilisierter sein? Und auch Nutzer Thomas Wohlzufrieden denkt ähnlich. Bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wird an unsere unselige Vergangenheit erinnert und dann wird ein solcher Hammer herausgeholt. Thomas Stern wird bei Twitter konkreter. Warum nicht gleich jedem einen Stern auf die Klamotten? Ach nee, das waren ja die anderen. Und auch Nutzer JS fühlt sich an die deutsche Geschichte erinnert. Erst kam Reisefreiheit durch den Perso, jetzt wollen CDU und SPD Stigmata-Stempel. Stempel im Pass. War da mal was?
Was sonst noch wichtig war?
In Afghanistan stehen die Taliban offenbar kurz davor, strategisch wichtige Teile der Provinz Ghazni unter ihre Kontrolle zu bringen. Rund 700 Taliban-Kämpfer haben in den letzten 5 Tagen mehr als 100 Menschen getötet. Der Kontakt zur örtlichen Polizei ist abgerissen. Durch Ghazni verläuft die wichtigste Straße von der afghanischen Hauptstadt Kabul in die zweitgrößte Stadt Kandahar. Die Taliban hatten nach der Präsidentschaftswahl neue Offensiven angekündigt und profitieren davon, dass die afghanischen Sicherheitskräfte keine Luftunterstützung mehr durch die USA haben. Ziel der Islamisten ist es vor allem, wichtige Opiumanbaugebiete zurückzuerobern, um sich Einnahmequellen zu sichern. Im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine hat die EU-Kommission heute einen Vorschlag gemacht, der offenbar gute Chancen hat. Der russische Energieminister jedenfalls nannte ihn akzeptabel. Der Entwurf sieht vor, dass die Ukraine bis Ende des Jahres rund 3 Milliarden Dollar an Russland zahlt und damit einen Großteil ihrer Gasschulden. Im Gegenzug würde Russland der Ukraine gegen Vorkasse 5 Millionen Kubikmeter Gas für den Winter liefern. Russland hatte der Ukraine wegen offener Rechnungen im Juni den Gashahn abgedreht. Der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jatsenyuk warf deshalb der russischen Regierung gestern noch vor, sie wolle die Ukraine erpressen.
They want us to freeze.
Russland will uns frieren lassen. Das ist ihr Ziel und das ist der Trumpf, den Russland in der Hand hält. Außer der militärischen Operation gegen die Ukraine haben sie noch dieses Druckmittel, Energie.
They have another Trump card, which is energy.
Von der ukrainischen Regierung gibt es noch keine Stellungnahme zum Vorschlag der EU. Ihre Lage hat sich allerdings noch einmal verschärft, denn Ungarn hat seine Gaslieferungen auf unbestimmte Zeit unterbrochen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat nur noch jeder zweite fließend warmes Wasser. In der Ostukraine ist die Lage weiter angespannt. Nach ukrainischen Angaben wurde heute eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die eine Pufferzone zwischen Regierungstruppen und Separatisten festlegen und die Waffenruhe überwachen soll. Mit dabei seien Ukrainer, Russen und Mitarbeiter der OSZE. Die Waffenruhe gilt seit 3 Wochen, wurde aber nach Angaben des ukrainischen Armeesprechers auch heute wieder gebrochen.
Diese Arbeitsgruppe hat sehr aktuelle Aufgaben, denn seit gestern werden Checkpoints und Stellungen unserer Streitkräfte immer wieder von Terroristen angegriffen.
Von russischer Seite wurde dementiert, dass es die Arbeitsgruppe überhaupt gibt. Bestätigt wurde dagegen in Moskau, dass es bald ein Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem ukrainischen Kollegen Petro Poroschenko geben könnte. Der Streit um die Vernehmung von Edward Snowden im NSA-Untersuchungsausschuss kommt vor Gericht. Linkspartei und Grüne haben eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Sie wollen erreichen, dass Snowden für seine Aussage nach Deutschland kommen darf. Union und SPD haben den Antrag mit ihrer Mehrheit im Untersuchungsausschuss des Bundestages abgelehnt. Sie wollen Snowden stattdessen in Russland oder per Videoübertragung befragen. Das wiederum lehnt Snowden ab, weil er sich in Russland nicht sicher genug fühlt, um alles zu erzählen.
Was noch wichtig wird.
In New York läuft noch immer die Generaldebatte der Vereinten Nationen. Und die verspricht schon heute Abend spannende Momente. Dann nämlich halten Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ihre Reden. Morgen sind unter anderem die Vertreter Russlands und Chinas und Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier an der Reihe. In Kairo soll morgen das abschließende Urteil im Prozess gegen den langjährigen ägyptischen Machthaber Hosni Mubarak fallen. Mubarak ist wegen Mitverantwortung für den Tod von Demonstranten angeklagt, die sich im Januar 2011 gegen ihn aufgelehnt hatten. In Frankreich wird am Sonntag die Hälfte der Senatssitze neu vergeben. Für die regierenden Sozialisten sind das schlechte Nachrichten, denn sie haben in der zweiten Kammer des Parlaments schon jetzt keine Mehrheit und liegen in den Umfragen weit zurück.
Und sonst in der Welt?
Jahrelang war ihm die Einreise nicht erlaubt. Bei seinem heute beginnenden Antrittsbesuch in den USA sieht sich Indiens Premierminister Narendra Modi gleich mit Völkermordvorwürfen konfrontiert. Das berichtet die Zeitung The Hindu. Ein Gericht in New York teilte mit, Modi müsse sich innerhalb der nächsten 21 Tage zu den Vorwürfen äußern. Hintergrund sind die antimuslimischen Ausschreitungen im indischen Bundesstaat Gujarat vor 12 Jahren, bei denen mindestens 1000 Menschen getötet wurden. US-Anwälte haben im Namen der Opfer Klage gegen Modi eingereicht. Er war damals Regierungschef des Bundesstaats und ihm wird vorgeworfen, die Krawalle mit angefacht zu haben. Die italienische Zeitung Corriere della Sera hat weitere Details über den Kinderpornoskandal um Erzbischof Josef Wesolowski veröffentlicht. Auf dessen Computer sollen Ermittler mehr als 85.000 kinderpornografische Bilder gefunden haben und über 100 Videos. Die Beweise sollen auf dem Dienstrechner Wesolowskis in der Dominikanischen Republik gewesen sein. Dort war der 66-jährige Vatikanbotschafter. Der Geistliche soll intensive Kontakte zur Kinderpornoszene gehabt haben. Für ein konservativ-islamisches Land wie die Vereinigten Arabischen Emirate ist diese Personalie ziemlich spektakulär. An den Luftangriffen auf die Terrormiliz IS ist auch eine Frau beteiligt. Mariam Al-Mansouri ist die erste Kampfpilotin des Landes. Der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in den USA berichtete von der verblüfften Besatzung eines Tankflugzeugs der US Army. Nachdem sie mit dem Flugzeug der Pilotin Kontakt aufgenommen hatten, war es nach seinen Worten 20 Sekunden lang still, weil die Soldaten erst verkraften mussten, dass ihnen eine Frau geantwortet hatte. Die Emirate und 4 weitere arabische Staaten unterstützen die USA seit Anfang der Woche bei Angriffen gegen die islamistische Terrormiliz in Syrien. Mariam Al-Mansouri kommt aus dem Emirat Abu Dhabi, trägt im Alltag Kopftuch und hat auch einen Abschluss in englischer Literatur. Ihr Einsatz hat vor allem in sozialen Netzwerken für große Resonanz gesorgt, wovon ihr als Lady Liberty die Rede ist.
Wissensnachrichten.
Heute reden wir mal übers Wasser, denn ohne Wasser gäbe es uns ja gar nicht. Wasser ist praktisch überall und vielleicht denken wir deshalb gar nicht mehr drüber nach, wo das ganze Zeug eigentlich herkommt. Das war ja nicht schon immer da. Jetzt gibt's darauf eine Antwort und die hat Klaus Jansen aus unseren Wissensnachrichten dabei. Erzähl mal.
Also die einen Wissenschaftler haben immer gesagt, das Wasser ist aus Eis und Gas entstanden, das schon ewig irgendwo da draußen zwischen den Sternen im Weltall rumschwebt. Und die anderen Wissenschaftler haben immer gesagt, nein, das Wasser ist erst entstanden, als unsere Sonne entstanden ist und damit dann auch unser Planetensystem. Und rausgekommen ist jetzt, beides stimmt. Eine Wissenschaftlerin aus Michigan und ihre Kollegen haben rausgefunden, dass ein Drittel bis die Hälfte des Wassers in unseren Ozeanen älter ist als unser Sonnensystem.
Und wie haben die das rausgekriegt?
Ja, die haben nach Deuterium im Wasser gesucht. Das ist ein schwererer Wasserstoff. Und einfach gesagt, wenn es viel davon gibt, heißt das, dass das Wasser von ganz weit draußen kommt, aus dem interstellaren Raum und schon sehr alt ist. Damit haben die Forscher nachgewiesen, zumindest ein Teil des Wassers auf der Erde ist schon so lange unterwegs, dass es älter ist als unser Sonnensystem. Bei der Entstehung der Erde ist es also von Anfang an sozusagen von außen mit dazugekommen.
Okay, und was bedeutet das jetzt? Warum ist das so wichtig?
Ja, das heißt, dass wir vielleicht nicht alleine sind im Weltall, denn wir gehen ja davon aus, dass Lebewesen auch Wasser brauchen. Und wenn Wasser schon ganz am Anfang mit dabei ist bei der Entstehung von Sonnensystemen, wie bei uns jetzt, also wenn sozusagen an das Wasser einfach dran zu kommen ist im Weltall, dann ist die Chance einfach größer, dass da draußen noch wer ist.
Aber jetzt sagen wir, nur weil das bei uns so war mit dem Wasser, heißt es ja nicht, dass es überall so abgelaufen ist.
Nee, das muss nicht überall so gewesen sein, aber die Chancen sind einfach höher. Und die Wissenschaftler finden auch immer mehr Planeten, auf denen sie Wasser nachweisen können. Jetzt gerade haben Astronomen wieder Wasserdampf entdeckt in der Atmosphäre eines Planeten, der über 120 Lichtjahre von uns entfernt ist. Da gibt es zwar wohl kein Leben drauf, weil die Planetenoberfläche mit 600 Grad einfach zu heiß ist, aber wie gesagt, die Chancen steigen mit jedem Wasserplaneten, dass es Leben auf anderen Planeten gibt.
Wasser ist Leben. Nicht nur im All, das vergessen wir leider manchmal. Heute zum Beispiel gab es wieder schlechte Nachrichten vom Aralsee.
Ja genau, da gibt es immer wieder schlechte Nachrichten von, was mit dem See in Zentralasien passiert ist. Das gilt ja ohnehin schon als eine der größten menschengemachten Umweltkatastrophen. Der See, der war mal riesig, einer der größten Seen der Erde und in den vergangenen Jahrzehnten ist er immer mehr geschrumpft. Und in diesem Sommer ist der östliche Teil des Sees komplett ausgetrocknet. Das war mal der größte Teil des Aralsees. Jetzt hat das Gewässer nur noch einen Bruchteil seiner ursprünglichen Größe und das Wasser wird da schon seit den 50er Jahren abgeleitet, um die Steppen in Zentralasien da drumherum zu bewässern. Die Sowjetunion hat mal damit angefangen und Staaten wie Usbekistan machen jetzt damit weiter. Da gibt es riesige Baumwollplantagen. Usbekistan ist der größte Baumwollexporteur der Welt und dazu braucht es halt einfach viel, viel Wasser.
Mehr als da ist offenbar. Heute gab es auch Aufregung um das Freistoßspray. Das hat uns ja schon bei der Fußball-WM viel Spaß bereitet. In ein paar Wochen sollte es auch in der deutschen Fußball-Bundesliga eingesetzt werden? Jetzt vielleicht doch nicht?
Ja, das ist die große Frage. Der TÜV Rheinland hat das Spray jetzt getestet und sagt, nein, so kann es hier nicht verwendet werden.
In der Form in Deutschland und auch EU-weit nicht zulässig.
Ja, sagt TÜV-Sprecher Ralf Diekmann. Da fehlen wichtige Kennzeichnungen drauf. Der Warnhinweis, dass da leicht brennbares Butangas drin ist zum Beispiel. Und die Beschriftung ist auch nicht auf Deutsch. Das Spray kommt halt aus Argentinien. Dazu kommt noch, dass da fragwürdige Inhaltsstoffe drin sind. Sogenannte Parabene. Pyrimidine. Die stehen in der Kritik, weil sie Allergien auslösen können. Außerdem sind die ganz ähnlich aufgebaut wie das weibliche Sexualhormon Östrogen. Die Parabene können also hormonell wirken und das könnte gerade für Jungen problematisch sein. Das Bundesamt für Risikobewertung hat auch einige Grenzwerte deshalb für Parabene festgelegt. Der Deutsche Fußballbund meint jetzt, dass er sich wohl nach einem anderen Anbieter für das Freistoßspray umschauen wird. Es könnte also sein, dass das Spray jetzt etwas später in der Bundesliga eingeführt wird als geplant.
Was ja vielleicht gar nicht alle so schlimm fänden. Das war's aus unserer Wissensredaktion. Danke, Klaus.
Wetter.
Heute Nacht ist der Himmel im Norden und im Südwesten Deutschlands klar. Sonst gibt's viele Wolken und auch etwas Regen. Morgen scheint dafür in weiten Teilen Deutschlands die Sonne. Nur im Osten kann es anfangs noch etwas regnen. Das Ganze bei 17 bis 22 Grad. Und am Sonntag gibt's fast überall Sonnenschein und es wird noch wärmer mit 20 bis 24 Grad. Und mit diesen schönen Aussichten verabschiedet sich das Update. Mein Name ist Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.